Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Wunderbar, dann begrüßen wir wieder heute alle an den Geräten zu Hause zu unserer neuen Ausgabe von Frisch serviert. Wir, das sind heute Kerstin Holz. Hallo Kerstin.
Hallo Arne, moin.
Wir haben Ronald dabei.
Hallo Arne.
Hallo Ronald. Und ich bin dabei, der Arne Schnittger, um sozusagen mich auch noch kurz voll vorzustellen. Genau, der Christian Käser fehlt heute. Der ist irgendwo auf Reisen im Ausland und kann sich deswegen nicht dazuschalten. Deswegen heute zu dritt eine Ausgabe. Aber wir haben trotzdem eine ganze Menge an spannenden Themen dabei. Wir wollen heute sprechen über Betriebsstätten. Wir wollen heute sprechen über die Verzinsung von Erstattungsansprüchen. Da gibt es einige Neuerungen vom BfH. Und wir haben zudem einen kurzen Überblick auch aus den USA Neuerungen vorliegen. Es gibt jetzt in der Tat die endgültigen Vorschläge für ein Gesetz zur Besteuerung ausländischer Steuerbürger, die in Staaten ansässig sind, die also unfair und diskriminierend besteuern. Dazu also zum Schluss etwas hier, einen kurzen Überblick. Und ja, wir fangen aber zunächst einmal an und wollten uns, jetzt muss man überlegen, mit den Betriebsstätten, glaube ich, zunächst beschäftigen. Kerstin, da haben wir also auch etwas Neues. Wir haben über Schließfächer schon viel gesprochen, die an Flughäfen sind und Betriebsstätten begründen, hier auch im Rahmen dieser Sendung. Jetzt gibt es wieder etwas Neues zu den Betriebsstätten. Jetzt kommen wir vom Flughafen zum Taxistand. Was gibt es denn da Neues?
Genau, es gibt ein Urteil 1R 47 aus 21. Das andere waren die Flughangars, also die Flughäfen nicht, sondern die Reparaturarbeiten wurden in den Hangars durchgeführt, aber jetzt tatsächlich ein ganz anderer Fall. Deswegen würde ich auch gerne ein bisschen was zum Sachverhalt sagen, weil das nachher ganz wichtig ist, gerade auch in Abgrenzung zu den anderen Fällen. Also in diesem Fall, das ist ein Urteil aus Dezember 2024, da gab es einen Steuerpflichtigen, der in Deutschland ansässig war und der ein Taxiunternehmen in der Schweiz betreibt. Und das betreibt auch schon seit 2003. Die Streitjahre waren hier 2009, 2010. Also dieses Unternehmen gibt es schon ganz lange. Der Steuerpflichtige war Mitglied in einer Taxizentrale mit zwei weiteren Taxiunternehmern. Und darüber wurden eben auch alle Fahraufträge abgewickelt. Er hatte Zugang zu Räumlichkeiten in der Taxizentrale. Und dazu zählt eben auch ein Büroraum mit drei Schreibtischen voll ausgestattet. Und er hatte sozusagen immer Zugriff auf einen dieser Schreibtische, nicht auf einen speziellen, sondern auf einen dieser drei Schreibtische in dem Büroraum. Darüber hinaus hatte er noch Zugriff auf einen Standcontainer und zudem hatte er nur alleine den Zugang, der war auch beschriftet mit seinem Firmennamen und darin hatte er alle für sein Unternehmen notwendigen Unterlagen wie Buchhaltungsunterlagen, Tachoscheiben, Kontrollkarten, alles was so ein Taxiunternehmer halt braucht, aufbewahrt. Er hatte auch mehrere angestellte Taxifahrer, mal vier, mal fünf, das variierte so in den Jahren. Und er war tatsächlich ein bis zweimal pro Woche in dem Büro tätig, hat dort eben vorbereitende Arbeiten für die Buchführung vorgenommen, hat Rechnungen bezahlt, Telefonate geführt, Kontrollen durchgeführt und so weiter. Also schon einiges an Tätigkeiten. Und die Einkünfte wurden auch in der Schweiz besteuert. Das Finanzamt hat jetzt für die Streitjahre 2009 und 2010 gesagt, nee, die Einkünfte, die werden komplett in Deutschland besteuert. In der Schweiz gibt es ja gar keine Betriebsstätte, denn der Standcontainer sei hier keine Geschäftseinrichtung. Das hat das FG, das war hier das FG Baden-Württemberg, ein Urteil aus 2021, schon anders gesehen. Gesagt, natürlich gibt es dort eine Betriebsstätte in der Schweiz. Man darf nicht nur auf den Standcontainer abstellen, sondern der Büroraum an sich ist diese Geschäftseinrichtung. Und der BfH hat jetzt mit seinem Urteil, dass die Auslegung des FG im Ergebnis bestätigt. Er stellt nochmal die vier Merkmale für eine feste Geschäftseinrichtung in den Vordergrund. Das ist zum einen der körperliche Gegenstand, als zweites Kriterium eine feste Verbindung zur Erdoberfläche. Das dritte Kriterium ist, dass diese Verbindung eben auch von zeitlicher Dauer sein muss. Und das vierte Kriterium, die Verfügungsmacht über diese Geschäftseinrichtung. Die kann entweder vorliegen, wenn dieser Gegenstand im Eigentum ist oder wenn man ein Nutzungsrecht hat. Es reicht auch ein Mitbenutzungsrecht, wenn dieses dauerhaft sei. Und der BfH prüft jetzt eben alle Ausführungen, die das FG gemacht hat. Die Kriterien 1, 2 und 3 waren unkritisch, also körperlicher Gegenstand sowieso. Es gab auch eine feste Verbindung, denn als Gebäudeteil ist dieser Büroraum nun mal mit der Erde fest verbunden. Und da die Unternehmenstätigkeit seit 2003 dauerhaft ausgeübt wurde, es waren wie gesagt Streitjahre 2009, 2010, waren die drei Kriterien alle unkritisch. Dreh- und Angelpunkt in diesem Urteil war eben die Verfügungsmacht. Und da hat das FG eben die Mitgliedschaft in der Taxizentrale in den Vordergrund gestellt. Es gab eben einen unbefristeten Mitbenutzungsanspruch und die Dauerhaftigkeit der Verfügungsmacht zeigt sich eben in diesen personenbezogenen Nutzungsstrukturen, sprich der Container. Das führt der BfH in seinen Urteilsgründen dann auch noch ein bisschen weiter aus. Also ein konkreter Arbeitsplatz sei nicht notwendig. Es muss nicht immer derselbe Schreibtisch in diesem Büroraum sein. Es reicht eben eine Mitbenutzung. Allerdings muss die dauerhaft sein. Und da sagt er eben die jederzeitige Nutzungsmöglichkeit, denn es waren eben drei Arbeitsplätze für drei Mitglieder der Taxizentrale vorhanden. Das sei ausreichend. Und wichtig ist eben, dass die Betriebsstätte insgesamt in dem mitbenutzten Raum zu sehen ist und nicht isoliert für den Standcontainer. Und dieser sei eben nur ein Indiz für eine dauerhafte Verfügungsmacht. Und ich glaube, den wichtigsten Satz in diesem Urteil findet man in der Randziffer 26. Dort heißt es, ein Indiz für ein dauerhaft erteiltes, jederzeitiges Mitbenutzungsrecht der Räume ist die dauerhafte Überlassung personenbeschränkter Nutzungsstrukturen an ortsbezogenen Geschäftseinrichtungen. Und das ist eben der Standcontainer. Also alles in allem nimmt der BfH hier eine Betriebsstätte in der Schweiz an. Und stellt sich dann auch noch die Frage, selbst wenn wir eine Betriebsstätte haben, müsste man ja abkommensrechtlich prüfen, was werden für Tätigkeiten in dieser Betriebsstätte ausgeführt. Kann man eben abkommensrechtlich eventuell dazu kommen, dass wir so eine sogenannte Nicht-Betriebsstätte vorliegen haben, sodass dann eben, obwohl an sich eine Betriebsstätte vorliege, aufgrund der Tätigkeit dann eben doch die Ausnahme von der Betriebsstättendefinition greift. Aber auch das sei hier in diesem Fall nicht gegeben. Also vorbereitende Art sind diese Tätigkeiten sowieso nicht. Das ist immer nur zeitlich vor der Haupttätigkeit. Und hier haben wir seit Jahren dasselbe Geschäft. Und auch eine Hilfstätigkeit läge nur vor, wenn sie zeitlich nach der Haupttätigkeit liege. Das haben wir auch nicht. Oder eben die Haupttätigkeit begleitet. Und da ist dann die Frage, was ist denn die Haupttätigkeit? Und deswegen hatte ich eingangs den Sachverhalt ein bisschen ausführlicher dargestellt. Er hat eben viele berufsspezifische Kontrollaufbewahrungsfunktionen in den Räumlichkeiten ausgeübt. Er hat Arbeitgeberaufgaben vorgenommen, also teilweise schon so eine Art geschäftsleitende Tätigkeiten, aber zumindest zentrale administrative Tätigkeiten, sodass hier insgesamt eine anzunehmende, auch im Sinne des Abkommensrechts vorliegende Betriebsstätte in der Schweiz vorlag. Und das ist in diesem Fall, glaube ich, auch gut begründbar. Wenn man das Urteil liest, denkt man so, ja, das passt. Im Vergleich, vielleicht in Abgrenzung zu den anderen Urteilen mit dem Spind und dem Schließfach, da waren das ja andere Einzelfälle, die da lag es vielleicht auch in der Besonderheit des Sachverhaltes, dass man das jetzt abgrenzen musste.
Kerstin, vielen Dank. Das ist genau das Stichwort, Abgrenzung zu den anderen Fällen. Ronald, wir haben in der Vergangenheit, das hast du, glaube ich, auch zu den ganzen anderen Spinnfällen im Flughafen Hangar. Sorry für die Ungenauigkeit, der Hangar war es nicht der Flughafen selbst. Im Flughafen gibt es auch keine Spinne übrigens, oder kaum, glaube ich. Aber das nur als Nebenbemerkung. Ja, da hattest du darüber vorgestellt. Wie bewertest du jetzt die neue Entscheidung? Was lernen wir da Neues und wie grenzt sich das zu den vorherigen Urteilen ab? Vielleicht magst du eine Sichtweise mal teilen, bitte.
Ja, gerne. Also was vielleicht nochmal eine wichtige Abgrenzung ist in den zwei Fällen, also Spind- und Schließfachfällen vorher, die waren ja eigentlich ganz anders gelagert, denn da lag ja im Grunde genommen eigentlich eine, ich sag mal, Dienstleistungsbetriebsstätte vor. Also sozusagen ein Painter-Example, ein OECD-Anstreicher-Beispiel sozusagen, wo wir aus deutscher Sicht sagen, das ist ja eigentlich gar keine Betriebsstätte. Also zumindest das ist die deutsche Position. Dass man sagt, wenn ich da nur sozusagen in Räumlichkeiten gegenüber dem Auftraggeber tätig werde, ist das eigentlich nicht meine Betriebsstätte. Mhm. Aber es war dann doch eine Betriebsstätte, weil dort sozusagen der Spind oder das Schließfach war. Das heißt im Grunde mal etwas plastisch gesagt, wenn der OECD-Anstreicher einen Spind hat an der Wand, wo er seinen Farbeimer einschließen kann, dann ist das aus deutscher Sicht eine Betriebsstätte. Wenn es diesen Spind nicht gibt, dann ist das aus deutscher Sicht keine Betriebsstätte. So, und das heißt, dass also diese, ich sag mal, Dienstleistungsbetriebsstättenfälle wurden dann eben so gelöst, dass die feste Geschäftseinrichtung oder die Verwurzelung, die sozusagen dazu führte, dass man doch eine Betriebsstätte anderen war, eben der Spind und das Schließfach. Hier in dem Fall, wie das Kerstin ja schon sehr schön dargestellt hat, war ja sozusagen der Standcontainer nur einer von vielen Kriterien, also ein Indiz, dass das eine feste Geschäftseinrichtung sein kann, sagt ja der BfH. Also es ist eigentlich auch mal nochmal wohltuend, dass man sagt, nicht jeder Standcontainer, Schließfach oder Spind führt jetzt plötzlich zu einer Betriebsstätte, weil in dem Fall war es ja offensichtlich, der hatte aufgrund der Mitgliedschaft in dieser Schweizer Taxigenossenschaft sozusagen Zugriff auf diese Büroräumlichkeiten, Und hatte eben on top sozusagen noch diesen Zugriff zu diesem personenbeschränkten Standcontainer. Und was vielleicht auch nochmal spannend ist, ist ja die Frage, wäre man vielleicht auch ohne den Standcontainer zum Ergebnis gekommen, dass es eine Betriebsstätte ist? Und da kommen eigentlich so Dinge zusammen, die, glaube ich, auch noch nicht so richtig klar sind, weil es ist ja faktisch so, der hatte an seinem Wohnsitz in Deutschland hatte der kein Unternehmen, also keine Betriebsstätte. Trotzdem ist er ja abkommensrechtlich ein Unternehmen eines Vertragsstaats. Also er ist ja ein Unternehmen Deutschlands. Klassisches Beispiel, wenn ich jetzt eine Pommesbude in Amsterdam aufmache, dann ist das ein Unternehmen Deutschlands mit einer Betriebsstätte in Holland. So, und genauso war das auch hier, ne? So, und da stellt sich natürlich die Frage, abkommensrechtlich ist ja der Ausgangspunkt, dass eigentlich das ausschließliche Besteuerungsrecht in Deutschland liegt für alles. Es sei denn, es gibt eine Betriebsstätte im anderen Staat. So, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn es diese Betriebsstätte jetzt nicht gegeben hätte? Hätte man zumindest abkommensrechtlich natürlich wieder den Grundsatz gelten lassen müssen, dass ausschließlich Deutschland besteuert. Ich frage mich aber, wie passt das eigentlich zusammen, dass jeder gewerbliche Unternehmer eigentlich mindestens mal eine Betriebsstätte hat? Also dass es dieses sogenannte Floating Income irgendwie national zumindest nicht gibt, abkommensrechtlich ja vielleicht schon. Also das sind alles so Themen. Ich glaube, in dem Fall hätte man, also mit dem Standcontainer sowieso, aber vielleicht wäre man auch ohne ihn zur Betriebsstätte gekommen. Mhm. Von daher, die wesentliche Essenz ist, glaube ich, dass der Standcontainer nur ein Indiz ist und eben, dass der BfH sich auch erstmalig mal mit diesem Thema Hilfsbetriebsstätte im abkommensrechtlichen Sinne sehr ausführlich auseinandergesetzt hat.
Genau, also es ist eine Frage des Floating Incomes, ist natürlich immer eine Sachverhaltsfrage, aber wenn im Ausland er sich dann geschäftsräumlich aufhält, ist der Umkehrschluss, irgendwo muss er ja sein. Also vielleicht ist es dann doch das Inland, aber das ist, glaube ich, wirklich eine Sachverhaltsfrage. Für mich wäre noch eine weitere spannende Frage, die wir hier nicht klären können, aber wir können natürlich trotzdem hier darüber sprechen und diskutieren. Was wäre gewesen, wenn er nur den Rollcontainer gehabt hätte? Das wäre dann eigentlich gewesen. Indiz hast du gesagt. Wir wissen natürlich nicht, ob dann dieser rollende Container alleine ausgereicht hätte. Das Indiz liest sich natürlich so, als wenn es nicht der Fall wäre. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage jetzt, der Spind ist aber weiterhin dann also hier ein Thema. Ist eigentlich mit dem Rollcontainer vielleicht so Hand in Hand gehen oder dann vielleicht doch nicht? Das ist so eine Frage, die sich, glaube ich, ja so ein Stück weg stellt. Das ist also ja nicht aufgegeben worden, die Rechtsprechung. Weiß ich, Kerstin, du willst dazu was sagen vielleicht?
Genau, also dieses Stichwort personenbezogene Nutzungsstrukturen, das kommt ja in beiden Urteilen vor, einmal bei der Taxizentrale und eben auch bei dem Spind- und Schließfach. Allerdings, wenn man das genau nebeneinander legt, zu unterschiedlichen Kriterien, also bei dem Spind- und Schließfachurteil, da braucht man diesen personenbezogene Nutzungsstruktur, also Spind, um überhaupt diese Verwurzelung zu begründen. Diese Verwurzelung wurde in dem Taxifall gar nicht hinterfragt, weil das eben die feste Verbindung mit der Erdoberfläche, zeitliche Dauer, das war eben, weil es auf dem Büroraum ankam, gegeben. Also dieser personenbezogene Nutzungsstruktur, das geht einem immer noch nicht so leicht über die Lippen, die wurde hier in Bezug auf die Verfügungsmacht, also ein anderes Kriterium als die Verwurzelung, diskutiert. Also das sind schon nochmal in der Argumentation auch etwas anderes als in den Spindfällen.
Genau, Ronald, für dich jetzt noch etwas?
Also spannend wäre es gewesen, wenn er, also jetzt hat der Punkt, wie Kerstin das ja schon dargestellt hat, er hat ja in diesen Räumlichkeiten im Wesentlichen alle administrativen und geschäftsleitenden Tätigkeiten gemacht, die sozusagen außerhalb des eigentlichen Taxifahrens zu tun waren, hat Steuererklärung vorbereitet, Sozialabgaben und also eigentlich im Grunde genommen alles, was man neben dem eigentlichen Taxifahren braucht, hat er in diesen Räumlichkeiten nachweislich gemacht. In Deutschland lag er nur im Schaukelstuhl, mal etwas übertrieben gesagt. Da war nachweislich keine unternehmerische Tätigkeit. So, und dann, wenn die Taxis, die fahrenden Taxis keine Betriebsstätten sind, die sind ja nicht so verwurzelt, hoffentlich, die fahren ja rum, also man will ja Geld verdienen. Und der Tiefgaragenstellplatz, wo diese Taxis dann teilweise abgestellt wurden, war ja auch keine Betriebsstätte. Ja, was soll es denn dann sein, außer diese Einrichtung, wo man geschäftsleitend und administrativ tätig ist, dann ist sozusagen sind die Taxieinkünfte halt vollständig dieser Tätigkeit zuzuordnen. Es wäre ja eigentlich auch irre, wenn man mal von oben drauf guckt, die Tätigkeit ist ausschließlich in der Schweiz und in Deutschland passiert nichts in der Hinsicht. Wieso soll denn nicht das Besteuerungsrecht dafür in der Schweiz liegen? Also es muss eigentlich so sein.
Spannend wäre gewesen, wenn seine ganzen administrativen Tätigkeiten alle outgesourced wären. Er hätte also jetzt hier nicht, hätte nur seinen einzelnen Container mit dem Notizblock. Aber gut, das werden wir nicht sehen. Da warten wir auf den nächsten Taxifahrer, bis das dann entschieden wird. Wir gehen weiter und bekümmern uns jetzt um die Frage, der Verzinsung von Erstattungsansprüchen. Das hatten wir hier auch schon mal in dieser Ausgabe oder in einer Ausgabe auch schon einmal besprochen. Da gibt es ja schon Rechtsprechung des ersten Senats an der Stelle. Und jetzt, Ronald, haben wir neue Rechtsprechung auch an der Stelle zu dieser Frage. Vielleicht magst du einmal kurz uns alle einführen, was da jetzt entschieden wurde vor kurzer Zeit.
Ja, sehr gerne. Also der erste Senat hatte ja in den Fällen 1 aus 20 und 2 aus 20 eigentlich einen Investmentsteuerfall zu entscheiden, wo der alte Paragraph 11 Investmentsteuergesetz eine Steuerbefreiung nur für inländische Fonds vorsah. Und die Frage war, ist das nicht unionsrechtswidrig? So, das ist dann so entschieden worden, dass das so nicht geht. Und zumindest für den Teilbereich der Entscheidung, wo der Einbehalt von Kapitalertragssteuer auch gegenüber inländischen Fonds prinzipiell mal zulässig war. Es gab auch noch Streitjahre, wo das schon nicht zulässig war. Zumindest für den Teilbereich, wo man sagt, der Einbehalt von Kapitalertragssteuer ist prinzipiell mal zulässig. Da hat der BfH gesagt, dann hat sozusagen der Ausländer, der ja diese Steuerbefreiung sowieso nicht bekommt, für den muss ein Antrag auf Erstattung von Kapitalertragssteuer innerhalb von 6 Monaten bearbeitet worden sein. Ansonsten gibt es Zinsen. Und das hat der erste Senat im Grunde genommen aus der Frist für den Untätigkeitseinspruch abgeleitet, weil man ja nach 6 Monaten Untätigkeitseinspruch einlegen konnte. Das heißt, bisher dachte man immer, na gut, jetzt 6 Monate, das steht jetzt fest. Ein halbes Jahr hat das Bundeszentralamt für Steuern Zeit, solche Anträge zu bearbeiten. Und ab da gibt es dann möglicherweise Zinsen. Jetzt muss man allerdings sagen, jetzt hatte der achte Senat den ersten Fall zu Paragraph 50c, also den eigentlichen richtigen Praxisfällen zur Kapitalertragssteuerentlastung vor der Flinte und hat jetzt gesagt, analog zu der Frist zur Vorbescheidung von Freistellungsbescheinigungen oder zur Erteilung von Freistellungsbescheinigungen, wo ja im Gesetz steht, in 50c Absatz 2 Satz 6, dass das innerhalb von 3 Monaten zu erfolgen hat, hat jetzt der achte Senat gesagt, dieselbe Frist gilt sozusagen analog auch für die Erstattungsverfahren. Das heißt also, im Grunde genommen gilt jetzt Folgendes: Wenn ich einen vollständigen Antrag abgegeben habe, ist es wahrscheinlich so, kommen wir gleich nochmal auf eine kleine Differenzierung, dass ab 3 Monaten dann eine Verzinsung läuft. Allerdings muss man nochmal ganz deutlich sagen, alle Fälle, die bisher entschieden wurden, handelten davon, dass es irgendwann mal eine Ablehnung des Erstattungsantrags gab. Aus unionsrechtswidrigen Gründen wurde dieser Erstattungsantrag abgelehnt. Der Fall, der noch nicht entschieden ist, der in der Praxis empirisch sehr oft vorkommt, ist, dass es einfach nur sehr lange dauert, bis man die Stattgabe bekommt. Also, dass es nie eine Ablehnung gibt, sondern dass man im Grunde genommen 2, 3 Jahre wartet, bis man den Stattgabebescheid sozusagen bekommt. Das ist noch nicht entschieden. Das wird sicherlich irgendwann mal entschieden werden, auch von den Finanzgerichten. Aber nur noch mal die Differenzierung hervorzuheben, dieser letzte Fall ist eben noch nicht entschieden. Aber wie gesagt, nach 3 Monaten, wenn dann irgendwann mal eine Ablehnung kommt, das ist jetzt entschieden, dass es ab da Zinsen gibt. Die Streitjahre waren alle vor 2019, also vor Absenkung des Zinses von 6 auf 1,8%. Aber wenn man das Urteil so liest, ich glaube Randziffer 46, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass es dann ab 2019 nur noch 1,8% Zinsen gibt? Denn der BfH sagt, man muss sozusagen sich fragen, wie wäre denn im Inland ein Körperschaftssteuererstattungsanspruch verzinst worden? Und der wäre ja nur mit 1,8% Stand heute verzinst worden. Das heißt also, ab 3 Monaten gibt es 1,8% Zinsen per annum, allerdings auch taggenau. Also der BfH sagt, vom Tag, wo die 3 Monate abgelaufen sind, bis zum Tag, wo der Erstattungsbetrag ausgezahlt wird. Für diesen Zeitraum gibt es dann eben diese 1,8% Zinsen. Das mal so ganz grob, ich glaube, die Big Points von dem Urteil. Und wir können ja gleich auch noch mal diskutieren, welche Weiterungen das möglicherweise für andere Konstellationen hat.
Also nochmal die Frage. Ich glaube, der eine Grundsatz, den man im Blick haben muss, das gilt natürlich immer nur für die Fälle, wo ich einen unionsrechtlichen Erstattungsanspruch habe, ne? Also jetzt hier an der Stelle Mutter-Tochter-Richtlinie fällt einem ein. Ansonsten fallen natürlich noch Grundfreiheiten ein. Stichwort Nichtberücksichtigung von Betriebsausgaben oder Werbungskosten für beschränkte Steuerpflichtige sind so zwei Konstellationen. 100, ne? Das ist, glaube ich, mal der erste Prüfungsschritt, muss man nochmal
Genau.
sagen. Das gilt nicht in allen Erstattungsfällen.
Genau. Also genau, wichtig ist, dass einem sozusagen unionsrechtswidrig das Geld entzogen wird. Also dass man sozusagen in unionsrechtswidriger Art und Weise dem Staat ein zinsloses Darlehen gibt. Und das muss man sozusagen im Einstieg prüfen. Das heißt, wenn man keinen unionsrechtlichen Anspruch hat, ich mache mal den Fall, natürliche Person hat einen DBA-Anspruch auf 15%, würde im Inland irgendwie 40% Einkommensteuer zahlen oder wie viel auch immer. Die hat natürlich jetzt keinen unionsrechtlichen Verzinsungsanspruch, weil ja schon der Hauptanspruch aus dem Unionsrecht geboren ist, sondern eben aus einem DBA. Und da ist es natürlich wieder spannend. Also was gibt es eigentlich so alles für Anspruchsgrundlagen, ne? Also einmal sagt es schon Arne, das Primärrecht, also Kapitalverkehrsfreiheit wäre hier so ein Thema, oder auch das Sekundärrecht. Es gibt ja auch noch so Restanten, wo die Umsetzungsgesetze, also 43b zum Beispiel, irgendwie nicht ein bisschen unzulänglich sind. Da kann ich mich auch direkt auf das Sekundärrecht berufen. Und dann gibt es natürlich das, ich sag mal, in innerstaatliches Recht umgesetztes Unionsrecht 43b. Vielleicht muss man dazu auch nochmal sagen, wir haben ja sogar eine Verzinsung im nationalen Recht für die Fälle der Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, der Vollständigkeit halber, dass zumindest in der Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie in Paragraph 50g in Verbindung mit 50c Absatz 4 ist ja sogar eine Verzinsung geregelt für Erstattungsansprüche. Das ist allerdings die einzige Regelung, wo eine Verzinsung gesetzlich vorgesehen ist. Der Rest folgt sozusagen aus dem Unionsrecht. Spannend wird es noch sein, Arne, da ist ja auch noch ein Fall anhängig beim 8. Senat zur Frage mit einem Drittstaatler, der hier Kapitalverkehrsfreiheit geltend macht. Inwiefern der dann, also wenn das ein Kapitalverkehrsfall ist, dann kriegt der natürlich auch Zinsen. Und spannend wird es wahrscheinlich auch noch für die Fälle, wo man nach dem DBA schon einen Nullsatz bekommt, zum Beispiel DBA USA, wo ja im Grunde genommen das Recht, also das DBA-Recht, ja schon den Zustand herstellt, den die Kapitalverkehrsfreiheit eigentlich gebietet. Unterstellten wir mal, die ist anwendbar, dann würde man wahrscheinlich auch sagen, ja, wenn ich jetzt 3 Jahre warte, bis mir dieser Anspruch gegeben wird, spricht wahrscheinlich auch einiges für eine Verzinsung. Aber das ist eben auch alles nicht entschieden. Entschieden ist das jetzt für einen 43b-Fall, der abgelehnt wurde. Entschieden wird es vielleicht irgendwann nochmal für einen 43b-Fall, wo der Antrag einfach nur sehr lange bearbeitet wurde. Das wird demnächst wahrscheinlich irgendwann mal zur Entscheidung anstehen. Aber ich denke, summa summarum ist das schon eine gute Entwicklung. Zumindest aus Sicht des Steuerpflichtigen, aus Sicht des Bundeszentralamts für Steuern, ist das natürlich jetzt ganz schön Druck, der da entsteht, weil wir wissen das ja, die Dauer der Bearbeitung von Erstattungsanträgen, die liegt irgendwo so bei 1,5 bis 2 Jahren im Schnitt. Ich glaube, 615 Tage stand mal in einer Drucksache. Eine kleine Anfrage. Das ist natürlich jetzt sind fast ja schon 2 Jahre. Also von daher, da muss, glaube ich, einiges passieren, damit das alles wieder schneller läuft. Und ich glaube, die Weichen sind ja gestellt. Das neue Merkblatt, Rolle rückwärts zum alten 50D3, mag vielleicht helfen, dass das ein bisschen schneller durchläuft. Aber ich glaube, dass dann strukturell alles unter 3 Monaten beschieden hat. Das wäre die große Hoffnung, dass das das Ergebnis ist. Aber gucken wir mal, ob das am Ende so rausläuft.
Eine Besonderheit gab es ja auch noch zum Beginn des Zinslaufes in Fällen, wo eine bestehende Freistellungsbescheinigung widerrufen wurde. Das ist dann nämlich Beginn der Zinslauf, also da wird dann nicht auf diese 3 Monatsfrist abgestellt, sondern da beginnt der Zinslauf mit dem Einbehalt der Steuer, weil einfach argumentiert wird, allein der Widerruf ist schon unionsrechtswidrig und da hat man dann gegebenenfalls noch einen längeren Zinszahlungszeitraum.
Ja, ja, vielen Dank für die Ergänzung. Ja, genau, das Merkblatt hast du angesprochen, da fällt mir gerade auf, das haben wir, glaube ich, hier in unserer Sendung noch gar nicht besprochen. Haben wir schon
haben
letztes
wir
Mal?
schon, da warst
Ich
du
habe
allerdings
gerade.
nicht dabei, Arne, das haben wir nämlich in
Ah!
der Windungsgabe
Deswegen,
gemacht.
ich habe schon gerade gesucht,
Aber
dann hast
Ronald
du
war
gerade
dabei.
gefunden.
Ich
Wunderbar,
war
war
dabei.
gut. Sehr schön. Also, dann haben wir schon abgedeckt, dann wissen alle auch Bescheid. Sonst habe ich gesagt, müssen wir das mal nachholen. Sonst noch vielleicht die eine Ergänzung noch, Ronald, von dir, das angenannte Verfahren, Vorinstanz Finanzgericht Düsseldorf, 7K 1424 aus 18 oder 18 KE und BFH, Anhängigsverfahren 1, der 16 aus 22, wenn jemand noch mal das verfolgen möchte, ganz spannend, ob man diese Erstattungsfragen aus dem Europarecht eben auch in den Drittstaatsfällen bekommt. Also, jede Menge Neuerungen und ich würde mir aber auch vorstellen können, dass mit diesen Fragen der Verzinsung auch die Bearbeitungsverfahren vielleicht wirklich doch ein bisschen schneller auch laufen würden. Das wäre, ich glaube, für alle Beteiligten hilfreich und sinnvoll und außerdem würde es dann also auch noch den deutschen Steuerzahler etwas, ich sag mal, nicht weniger stark in Anspruch nehmen, indem nicht die Steuergelder dann hier also wieder dafür eingesetzt werden, Zinsen zu bezahlen. Gut. Jetzt gehen wir mal weiter und wir gucken in die USA. Wir hatten hier schon eine Ausgabe, wo wir über die Frage gesprochen haben, was in den USA dort droht. Stichwort 899 dieser Internal Revenue Codes. Da gab es ja eine so erste, ich sag mal, Vorüberlegung, wie man ein Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen will, was also versucht, für solche Staaten, die diskriminierende Besteuerungsregime vorsehen, Stichwort Under Tax Payment Rule oder Sekundärergänzungssteuer, wie wir in Deutschland sagen, da soll also hier sozusagen zurückgeschlagen werden. Und da gibt es jetzt einen Vorschlag, und ich musste auch in der Vorbereitung ehrlicherweise selbst nochmal gucken, das konnten hier auch einige gar nicht glauben in der Vorbereitung, aber das gibt einen Vorschlag jetzt also vom Ways and Means Committee, und der, sagen wir mal, Begriff oder der Titel heißt The One Big Beautiful Bill. Also wir kennen ja schon einige auch Begriffe im deutschen Gesetz, wo man ein bisschen schmunzeln muss. Also hier musste man auf jeden Fall schmunzeln. Ich musste auf jeden Fall mal gucken, ob das wirklich so heißt. Aber in der Tat, in einer offiziellen Version ist das also als solches auch deklariert. Von daher sieht man also auch die geopolitischen Einflüsse schon bei so Steuergesetzen, die eigentlich ja trockener sind. Also hier wird jetzt also auch etwas blumiger formuliert. Ja, und da wird eben einiges vorgeschlagen, und insbesondere wird also jetzt hier auch diese Besteuerung von ausländischen Steuerpflichtigen mit erhöhten Steuersätzen also auch geregelt. Da wird also jetzt diese Erhöhung um 5% von Steuern auf die eigentlich ansonsten anwendbaren Steuersätze vorgesehen, die sich dann immer jedes Jahr dann entsprechend um 5% erhöhen. Und ich will jetzt hier nicht alle sozusagen verschiedenen betroffenen Steuerarten durchdeklinieren. Da will ich verweisen auf die Folge, die wir auch schon hatten. Da hat sich, glaube ich, auch im Grundsatz nichts verändert, wenn ich das richtig sehe. Spannend nochmal als Beobachtung ist, dass im ursprünglichen Entwurf hier noch ein Treaty Override an der Stelle geregelt war. Der hat sich jetzt hier nicht an der Stelle wiedergefunden. Ronald, ne, du hast Daumen hoch. Ich glaube, das wolltest du auch sagen, der Treaty Override. Das war, glaube ich, das eine spannende Thema. Da müssen wir noch mit den Amerikanern, ich habe noch keine Chance, mit Kollegen darüber detailliert zu sprechen, aber es liest sich wohl wirklich so, als wenn man jetzt sagen will, man startet mal zumindest von null und geht dann auf 5% hoch, und das erhöht sich dann an der Stelle. So ist, glaube ich, jetzt hier die eine Neuerung. Das ist also sozusagen vielleicht eine kleine gute Neuigkeit, auch wenn natürlich trotzdem die Belastung mit 5%, also auch für Dividendenzahlungen, ist ja auch immer noch Bruttobetrag, muss man ja vor Augen sehen, also Bruttoauszahlung, wenn da irgendwelche Refinanzierungszinsen dagegen laufen in Deutschland oder andere Aufwendungen, dann hilft das natürlich hier nicht. Also von daher kommt das dann also immer noch, käme das immer noch oben drauf an der Stelle. Das ist, glaube ich, das, was man beachten sollte. Und dann auch noch ganz interessant, es gibt auch noch Anpassungen daneben zu den sogenannten BEAT-Regelungen, also solche Zahlungen, die von den USA eben ins Ausland geleistet werden an nahestehende Personen, die eben in solchen Staaten sind, die eben ein solches Besteuerungsregime eben vorsehen, was eben diskriminierend und extraterritorial wirkt. Und da gibt es also auch entsprechende Verschärfungen. Zum einen ist es so, gab es da bisher immer so eine bestimmte Hürde, so eine Schwelle von 500 Millionen der sogenannten Gross Receipts und eine 3% Deduction Threshold, also eine Begrenzung. Da musste ich 3% eben überschreiten, um da drunter zu fallen. Und die wird jetzt hier offenbar abgeschafft, sodass also erstmal der Anwendungsbereich entsprechend erweitert wird. Das ist das eine, was man eben sehen muss. Und das andere ist außerdem, dass auch der Begriff der Aufwendung wohl auch erweitert wird. Also auch so Aufwendungen, die sich eigentlich kapitalisierte Aufwendungen sind. Also der Wareneinsatz, der irgendwie vielleicht kapitalisiert abgeschrieben wird, soll da auch umqualifiziert werden. Da geht es also offenbar darum, also auch den Anwendungsbereich eben zu erweitern und auch solche Fälle vielleicht da irgendwie zu erfassen, die in der Vergangenheit von Definitionen der erfassten Aufwendungen gar nicht sozusagen berührt war. Also da wird der Begriff irgendwie erweitert, um also sicherzugehen, dass da auf jeden Fall diese Regelung zur Anwendung kommt. Heißt also auf jeden Fall für deutsche Unternehmen, die also dort präsent sind mit Tochtergesellschaften, kann es zukünftig also in der Tat im Einzelfall zu einer erheblichen Verschärfung auch kommen. Das wird man von daher auf jeden Fall beobachten müssen. Ich glaube, jetzt hier heute haben wir das Thema, dass wir alle keine absoluten US-Steuerrechtsexperten sind. Von daher würde ich auch sagen, Ronald Kester, wenn ihr noch irgendwelche weiteren Anmerkungen habt, sehr gerne. Sonst würde ich vorschlagen, machen wir dazu mal eine Folgeausgabe mit unseren Kollegen vielleicht aus den USA, um darüber zu diskutieren. Die Frage wäre auch noch natürlich, wann das Ganze zur Anwendung kommt. Das muss natürlich jetzt erstmal durch ein Gesetzgebungsverfahren auch laufen. Und dann gibt es da auch, meine ich, irgendwelche Anwendungsfragen. Ich gucke mal hier gerade, habe ich das hier irgendwo an der Stelle, ja, habe ich jetzt hier auch gar nicht ehrlicherweise bei mir jetzt hier aufgeschrieben. Also das werden wir dann, glaube ich, alles in der Sonderausgabe machen, wie dann die wahrscheinliche Umsetzbarkeit ist und wann wir wirklich von einer Anwendung ausgehen dürfen. Auf jeden Fall hier also eine aktuelle Entwicklung, die ganz spannend ist. Und natürlich last but not least wird die ganz spannende Frage sein, wie wird man jetzt aus deutscher Sicht darauf reagieren? Weil das Ganze richtet sich ja da auf die Staaten, da gehört Deutschland auch dazu, die solche Steuern vorsehen. Bei uns ist das eben insbesondere die Sekundärergänzungssteuer. Und ja, jetzt wird man mal wirklich abwarten, wie man da jetzt damit umgehen wird, weil jetzt ein konkreter Vorschlag eben vorliegt und Frage, Gibt es dann vielleicht möglicherweise doch nochmal so Bestrebungen, dass man die Sekundärergänzungssteuer aussetzt oder ähnliches? Also schwierig, Stichwort Richtlinie. Aber es führt natürlich jetzt dazu, dass diese ganze Diskussion zum Umgang mit diesem Vorschlag und die deutsche Reaktion, dass sie jetzt nochmal eine ganze, nochmal richtig Rückenwind bekommen wird. Ne? Ich gucke nochmal in die Runde, Kerstin, Ronald, ob es aus eurer Sicht noch irgendwelche Ergänzungen dabei vorzunehmen sind, nicht wirklich. Dann würde ich sagen, sind wir diesmal wirklich fast auf Punktlandung. Ich sehe hier gerade, das ist ja eine Uhr, die läuft, das sind genau 30 Minuten. Hätten wir jetzt also uns ein Foto im Zielfinish genau auf die Sekunde genau nehmen können, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Kerstin Rohl, dass ihr dabei gewesen seid. Darf mich auf jeden Fall auch natürlich bei allen zu Hause bedanken, die auch wieder zugeschaltet haben und zugehört haben. Hoffe, es war interessant. Und ja, wir werden bald wieder da sein mit einer neuen Ausgabe. Und ansonsten wünschen wir erstmal alles Gute und bis bald.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.